Es gibt ja zum Beispiel auch in der Umweltbildung gibt es einen großen Hype darum, sich auf Intuition einzulassen und so weiter. Und da weiß man heute, Intuition ist wahrscheinlich einer der schlechtestmöglichen Ratgeber überhaupt. Ja, also wenn man komplexe Probleme mit Intuition lösen will, dann ist man echt auf dem falschen Dampfer.
Herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf Sie durch diesen Podcast führen. In regelmäßigen Abständen widmen wir uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Für diese Folge haben wir mit dem Schweizer Bildungsexperten Rolf Jucker gesprochen. Er ist aktuell Geschäftsführer bei der Stiftung Silviva und arbeitet im Bereich Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bei der Veranstaltung Forum Ernährung heute erklärte er in seiner Keynote, warum Komplexität im Zusammenhang mit Bildung auch Spaß machen kann. Wir haben nachgefragt, welche Herausforderungen auf unsere Gesellschaft warten.
Ich habe mir in der Vorbereitung den Kinotitel aufgeschrieben, weil ich leider keine Zeit hatte, heute bei der Kino da zu sein. Und der hieß ja Lernen, Ernährung, Klimawandel, Komplexität macht Spaß oder doch nicht. Und das fand ich eigentlich sehr spannend und deswegen würde mich zuallererst interessieren, ist Komplexität ein Problem für unsere Gesellschaft, wenn es um eine nachhaltige Zukunft geht?
Ich denke, Komplexität ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Einerseits verstehen wir zunehmend auch wissenschaftlich in ganz, ganz vielen Bereichen, wie komplex viele Dinge tatsächlich funktionieren. Das heißt, wir haben wirklich Schritte gemacht, auch im Kontext der Systemwissenschaften und so weiter, dass wir wirklich auch nichtlineare Systeme und so weiter zunehmend doch anständig, vielleicht nicht perfekt, aber anständig verstehen. Das heißt, wir merken immer mehr, dass ganz, ganz viele Dinge tatsächlich komplex funktionieren, zum Beispiel wie eine Zelle funktioniert, bis zu wie Memory oder Erinnerung im Gehirn funktioniert. Ich würde sagen, Welt ist komplex. Das heißt, wenn wir sozusagen von der wissenschaftlichen Seite her schauen, dann ist ganz klar, Komplexität ist ein definierendes Merkmal unserer Welt. Und wäre dann die Schlussfolgerung, wenn wir mit dieser Welt und auch den Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, zum Beispiel Klimawandel oder Biodiversitätsverlust, wenn wir damit angemessen umgehen wollen, dann müssen wir uns dieser Komplexität stellen. Ich sehe aber auf der Gegenseite die Entwicklung, zum Beispiel im medialen Bereich. Wir tendieren dazu, sind fast geil darauf, möglichst nicht komplex unterwegs zu sein. Möglichst One-Liners, möglichst 30 Sekunden Werbespots oder Nachrichtenspots, möglichst nicht in die Tiefe gehen, sondern mit einem Slogan die ganze Welt erklären. Es gibt da sicher eine evolutionäre Basis, warum das so ist. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir uns das immer weniger leisten können, uns auf diese Impulse zu verlassen. Das hat aber dramatische Konsequenzen. Also das hat die Konsequenz zum Beispiel, dass wir eben mit solchen komplexen Phänomenen wie Klimawandel eben nicht angemessen umgehen. Ich gebe ein ganz kleines Beispiel. Es gibt einen Forscher in der Schweiz, Thomas Krauter. Er hat eine Karte zusammengestellt, wie viele Bäume es tatsächlich im Moment gibt und wo Aufforstungspotenzial ist, damit man den Klimawandel sozusagen lösen kann. Die Weltpresse und auch Politik ist sofort drauf aufgesprungen. So ein geiles Teil, ja? Weil das ist genau reduktionistisch. Ja? Das heißt, okay, lasst uns Bäume pflanzen, zwar viel, das ist, glaube ich, eine Trillion, aber dann müssen wir sonst nichts tun. Business as usual. Wenn man aber in die Forschung geht zu Baumpflanzung einerseits und zu CO2-Reduktion über Wald, dann sieht man sehr schnell, das ist gar keine Lösung. Also Bäume pflanzen ist ein temporärer Aufschub. Alle Bäume geben das CO2, das sie speichern, wieder ab. Ich bringe das als Beispiel, weil man darin ganz schön sehen kann, diesen Crave. Also wir dürsten nach einfachen Lösungen.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, ist dann unser Bildungssystem, ich gehe jetzt mal vom deutschsprachigen Bildungssystem aus, obwohl sie ja doch auch unterschiedlich sind. Mhm. Sind unsere Bildungssysteme zwangsläufig dadurch auf Komplexitätsreduktion ausgelegt in ihrem Wesen?
Das hängt von der Qualität und von der Art der Bildung ab. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Wir wissen aus der Hirnforschung, das habe ich heute Morgen auch präsentiert, dass das Gehirn eigentlich ein geniales Instrument ist, um mit Komplexität umgehen zu können. Also im Gegensatz zu zum Beispiel einem Computer Harddisk, die irgendwann volle Kapazität hat, funktioniert das Hirn so, dass je mehr wir lernen und je mehr wir wissen, desto mehr verbessern wir unsere Fähigkeit, Neues zu lernen und Sachverhalte besser zu verstehen. Aber es kommt natürlich darauf an, ob man das fördert oder nicht. Und es gibt, das haben Kollegen in der Schweiz in einem Systemtheorieprojekt gezeigt, in der Regel wird vom Bildungssystem, also konkret von Akteuren wie den Lehrpersonen, aber auch von den Eltern, wird eigentlich darauf hingearbeitet, auf diese Komplexitätsreduktion. Also da kommen zum Beispiel dann solche Sachen wie, ja, aber Kinder mit 8 Jahren, die können komplexe Dinge sowieso nicht verstehen. Kinder können und lernen ja auch, also eigentlich von der Geburt an, höchst komplexe Dinge, wie zum Beispiel Sprache, ohne Tutor, ohne Lehrperson oder gehen. Also da denke ich, da ist vielleicht manchmal auch so eine Selbstbeschränkung des Bildungssystems oder vielleicht ist es auch ein bisschen traditionsbedingt, dass man mit diesem Thema ein bisschen zu wenig umgeht. Ich glaube, wir können es. Es gibt Möglichkeiten, das gut zu lernen. Aber im Einzelfall oder im konkreten Bildungsfall kommt es dann schon darauf an, wie wird ein Bildungsangebot jetzt aufgestellt, wie wird ein Lehrplan umgesetzt, wie sieht es konkret im Klassenzimmer aus, wie sehen die Lernarrangements aus, um solches komplexes Lernen zu ermöglichen oder eben nicht.
Ich frage auch deswegen, weil natürlich die Frage in einem ganz interessanten Zusammenhang steht, wenn man sich ansieht oder darüber nachdenkt, was Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich beinhaltet. Und für mein Dafürhalten oder für mein Verständnis dieses Bildungskonzepts geht es ja ganz stark darum, eigentlich mit komplexen Problemen umgehen zu lernen. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich eine der Qualitäten, die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Vergleich zu standardisierten Bildungssystemen, wie wir sie halt kennen, auch historisch bedingt, eigentlich bieten könnte. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ich sehe das genauso. Ich sehe das als riesige Chance, weil man tatsächlich versucht, Dinge zusammenzudenken und zusammen anzuschauen, die traditionell eher in einzelnen Fächern oder an Universitäten sind es dann Departments, aufgehoben hat. Ja. Und die eigentlich diese Grundeinsicht, dass man ein Problem, sagen wir Abholzung Regenwald, nicht nur auf der ökologischen Schiene lösen kann, sondern dass das ganz, ganz viele ökonomische und soziale Kollateralfragen stellt, die man lösen muss. Also ich sage zum Beispiel Statussymbol Fleisch. Ja, hat ganz viel in unseren Gesellschaften hat ganz viel damit zu tun, dass diese, ich sage jetzt mal, ökologische Katastrophe überhaupt passiert. Das hat mit wirtschaftlicher Wertschöpfung zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, diese Einsicht der Bildung für nachhaltige Entwicklung beziehungsweise der Nachhaltigkeitsdiskussion, dass man diese Dinge zwingend zusammensehen muss, das ist eine riesige Chance, weil nur dann können wir diese komplexen Probleme auch lösen. Also wenn man die in diesen Silos lösen will, dann können wir sie nicht lösen. Und deswegen sage ich immer, der Leitspruch von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist sowohl als auch. Also es ist nicht, wir machen es entweder so oder so, sondern wir machen das, aber wir müssen auch das machen. Also wir müssen diese Dinge zusammensehen, wir müssen Lösungen entwickeln, die eben nicht nur in einem bestimmten Bereich, sondern auch in den anderen betroffenen, relevanten Bereichen entsprechende Lösungen generieren.
Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, eine kurze Rückschau zu machen, weil 2014 hat die Bildungsdekade geendet, wurde abgelöst oder erneuert durch das Weltaktionsprogramm, das 2019, also dieses Jahr, ausläuft. Und die Frage, die sich auf zwei Arten stellt, ist natürlich einerseits, wie soll es tatsächlich weitergehen? Und vielleicht eine sehr persönliche Frage an Sie. Wie sehen Sie die letzten 5 Jahre Weltaktionsprogramm, egal wie aktiv Sie im Diskurs teilgenommen haben, hat sich tatsächlich das verwirklicht, was irgendwie geplant war, nämlich dass es von der Theorie in die tatsächliche Handlung, in die Aktion kommt, die Dinge, die es im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt? Oder fehlt da noch etwas?
Es scheint mir, dass wir so mit diesem Halbaußenblick, dass wir grundlegende Probleme nach wie vor nicht gelöst haben. Also wenn ich mit meinen Kollegen von Education 21 rede, die eigentlich verantwortlich sind für die Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, dann sind wir eigentlich immer noch in diesem Frame of Mind der Defensive. Ja, also von denen höre ich immer, ja, die Leute verstehen immer noch nicht, was Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt. Sie nehmen es immer noch nicht an. Dabei müsste das doch schon längst klar sein und so weiter. Und ich nehme das als defensiv und reaktiv wahr. Mein Verständnis mittlerweile ist, das haben wir, glaube ich, angesprochen in diesem Gespräch mit DH im 2014. Ich würde sagen, aufgrund dessen, was wir vorher auch über Komplexität gesagt haben, wenn man mit Komplexität wirklich gut umgehen will, dann braucht man qualitativ beste Bildung, systemische, interdisziplinäre, wirksame Bildung. Und dann braucht man wie das Label Nachhaltigkeit nicht mehr. Und das ist ein bisschen, was wir bei Silviva versuchen. Wir sagen, okay, wo funktioniert Lernen nachweislich von komplexen Geschichten möglichst gut? Und da gibt es eben wirklich gute Hinweise aus der Forschung, dass das in realen Lebenszusammenhängen, das kann die Natur sein, es muss aber nicht, also wir sind da selbstverständlich privilegiert unterwegs, aber das kann genauso gut in einem Betrieb sein, das kann in einer Gemeindeverwaltung sein, das kann in einem Sportverein sein, das kann in einem Asylantenheim sein. Aber komplexes Lernen zu verlagern in Realsituationen, wo man plötzlich auch anderen Herausforderungen ausgesetzt ist als Lernender. Ja, also was man zum Beispiel, es gibt wunderbare Forschung aus Dänemark dazu, die haben gezeigt, okay, wenn man eigentlich dasselbe Thema nicht im Klassenzimmer verhandelt, sondern draußen mit entsprechenden Stakeholdern, also das kann dann eben ein Förster sein oder ein Gemeindeangestellter, die Leute reden anders, die Leute sind direkt im Thema drin, die Leute sehen die Komplexität über professionell gesättigte Erfahrung. Die reden ganz anders mit diesen Kindern über diese Themen. Das heißt, die Kinder hören eine andere Sprache. Sie werden mit Dingen konfrontiert, die sie vielleicht nicht verstehen oder nicht verstanden haben. Das heißt, sie müssen um Verständigung ringen. Und da hat man tatsächlich feststellen können, hey, das fördert zum Beispiel die Sprachkompetenz dramatisch. Und deswegen sagen wir, Bildung für nachhaltige Entwicklung passiert am besten draußen. Dann ist man eben auch ganz nah bei dieser Komplexität, weil man dann sehr schnell eben auch sieht und erlebt, dass Probleme mehrdimensional sind.
Das erinnert mich ganz stark an Margret Rassfeld und Schule im Aufbruch, weil es da, wenn ich mich richtig erinnere, ein Schulfach gibt, das Herausforderung heißt, wo die Schülerinnen und Schüler gezwungen werden, quasi mehr oder weniger sich ein tatsächlich reales Problem in ihrem Umfeld zu suchen, sei es im Ort oder in der Stadt, wo sie wohnen. Und das dann vor Ort auch zu lösen über mehrere Wochen oder zumindest zur Lösung zu versuchen beizutragen oder gemeinsam an was zu arbeiten.
South Australia, also dieser, das ist ja eine Region von Australien, die haben sich vor circa 10 Jahren einen neuen Lehrplan gegeben, der das ganz bewusst aufgenommen hat. Die haben gesagt, okay, die Herausforderung bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja eigentlich, es geht ums Ganze. Das heißt, in der normalen Logik führt es schnell zu einer Übersättigung jeden Lehrplatz. Ja, also wenn man sozusagen wie additiv guckt, was da alles rein müsste, damit wir Welt richtig gut verstehen können und dann eben auch mit diesen Weltherausforderungen gut umgehen können, dann wird das super überladen. Ist ein bisschen passiert in der Schweiz, ist mit dem Lehrplan 21, ist ein bisschen zu groß geworden, sage ich mal. Die haben gesagt, okay, wie lösen wir das? Und die Lösung war, stellvertretend extrem in die Tiefe zu gehen. Also einzelne wichtige Themen in unterschiedlichen Fächern rauszugreifen und die dann wirklich so ein bisschen in dem Sinne, wie Sie das jetzt gerade formuliert haben von der Margret Rassfeld, das wirklich sozusagen zu Boden zu arbeiten. Also sowohl eine sehr vertiefte Wissenserarbeitung, aber auch Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für Probleme, Herausforderungen in diesem Bereich und das dann möglichst auch multidisziplinär, interdisziplinär zu machen. Also dann halt das wirklich auch aufarbeiten, also nicht nur das Wissen aufarbeiten, sondern auch Kommunikationsinstrumente zu erarbeiten, um das zum Beispiel einer entsprechenden Community, die dieses Problem hat, dann wieder zurückzuspielen, was man da für Lösungen erarbeitet hat, mit dieser Community zusammenzuarbeiten und so. Also dass man wie sagt, okay, es muss ja etwas geben wie exemplarisches Lernen an wirklich in aller Komplexität oder der Stufe angemessener Komplexität Probleme erarbeiten und dieser Erarbeitungsprozess müsste dann eine gute Basis sein und erlauben, in anderen herausfordernden Situationen oder konfrontiert mit anderen Problemen, diese dann auch in einer angemessenen Art und Weise lösen zu können, selbst wenn man das noch nie gemacht hat und dieses Thema vielleicht nicht vertieft bearbeitet hat. Aber dass man wie sich die Kompetenzen und vor allem auch die Prozessabläufe sozusagen leibhaftig erlebt hat, wie so etwas gehen kann, damit man auch diese Selbstwirksamkeit erlebt und merkt, ich kann das. Und ich kann mit anderen mich durchaus solchen komplexen Problemen annehmen und das durchzuspielen, statt dass man sagt, okay, wir müssen alles abdecken.
Es geht ja schlussendlich dann, wie bei vielen anderen Dingen im Bildungskontext, um Kompetenzen. Was ist denn Ihrer Meinung nach von den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, abgesehen das, was die Jugend braucht für die Zukunft? Was sind die Kernkompetenzen, die tatsächlich notwendig sind?
Da hat bei mir in den letzten Jahren auch ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Ich hatte früher auch das Gefühl, dass man zum Beispiel mit diesen Gestaltungskompetenzen von DHAN und so weiter, dass man da ganz gut arbeiten kann. Mittlerweile ist mir aber bewusst, das wird auch durch zum Beispiel die Forschung von Florian Kaiser und so weiter sehr gut belegt, Kompetenzen sind eigentlich nichts wert, wenn sie inhaltsleer sind. Also ich sag mal, der Kompetenzdiskurs hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mit anderen Worten, ohne wirklich möglichst vertieftes und akkurates Wissen nützen die besten Kompetenzen nichts, weil Kompetenzen, wie gesagt, nie inhaltsleer sind. Wenn Sie das können, dann können Sie damit genauso gut die nächste Generation Atombomben bauen, wie Sie die nächste Generation Windmühlen bauen können. Also mit anderen Worten, ohne Einbettung von solchen Kompetenzen in sinnhafte einerseits Wissensgebiete und andererseits Lösungsstrategien, also zum Beispiel eingebunden in diesen Zielhorizont Nachhaltigkeit, der definiert wird von den planetären Grenzen, dann kann man damit auch ganz viel Unfug anrichten. Es gibt dieses riesige Problem des Gaps zwischen Wissen und Handeln. Und man hat daraus geschlossen, man muss den Fokus auf Handeln legen. Da sind wir jetzt ein bisschen bei Extinction Rebellion, ja. Man kann ganz, ganz viel Aktivismus entwickeln, ohne dass dadurch möglicherweise sinnvolle Lösungen generiert werden. Weil Aktivismus, der nicht basiert ist auf wirklichem Verständnis der Fragen oder Probleme, die man lösen will, wird nicht zu sinnvollen Lösungen führen. Es braucht die Handlungskompetenzen, es braucht die Möglichkeit, abschätzen zu können, wo ist überhaupt mein Handlungsradius, was kann ich überhaupt, was kann ich nicht, was kann ich individuell lösen, was muss ich über politische Kanäle lösen, was kann ich zum Beispiel in der Firma machen, dass man seinen Handlungsspielraum wahrnimmt.
Wie gut ist jetzt tatsächlich die Bildung für nachhaltige Entwicklung in diesem Riesenprogramm der Sustainable Development Goals überhaupt eingebettet, weil schlussendlich ist es über Ziel Nummer 4, hochwertige Bildung, mit definiert. Aber die Idee oder eine der Zielsetzungen eines erweiterten Weltaktionsprogramms soll ja unter anderem sein, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung viel breiter in die anderen Ziele mit einfließen zu lassen. Wie schätzen Sie das ein oder wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Ich habe das Gefühl, also in gewisser Weise ist es ja fast eine Reflexion darauf, dass man das wie nicht an die Bildung delegieren kann. Also klar, es gibt dieses Ziel 4 und das ist mit Sicherheit, also finde ich ganz wichtig, ist auch für uns bei Silviva zum Beispiel wichtig, weil wir wie in der internen Reflexion gemerkt haben, hey, das ist das Einzige, was wir machen können. Also wir als Bildungsinstitution, wir haben sozusagen eine Verpflichtung dazu, unsere Bildungsangebote qualitativ so gut wie möglich zu gestalten, dass sie so wirksam wie möglich sind in Bezug auf das, was wir erreichen können, wollen. Aber das ist alles, was wir tun können. Das andere muss tatsächlich, ich sage jetzt mal, in Bildungsprozessen in diesen anderen Bereichen passieren. Also mit anderen Worten, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist einerseits in diesem Ziel 4 abgebildet, aber andererseits haben alle anderen Bereiche eine Bildungsdimension. Sustainable Production and Consumption. Das ist eine Bildungsaufgabe. Also da muss ganz, ganz viel Bildung passieren. Nicht nur in der Volksschule, da delegiert man es in der Regel ganz schnell hin und fordert sofort Volksschulbildungsprogramme zu nachhaltiger Ernährung. Und dann merkt man, Mist, die Kinder kriegen diese Bildung mit, die verstehen das sogar. die sind tatsächlich besser gebildet als die Vorgängergeneration in Bezug auf diese zum Beispiel Ernährungsfragen. Aber sie können es am Markt gar nicht umsetzen, weil die Strukturen der ökonomischen Anreize, weil das alles so gelagert ist, dass wenn sie in den Supermarkt reingehen, dass ihnen von allen Seiten Bildungsmessages entgegenstürzen, du musst das kaufen und nicht das. Und das konfligiert mit dem, was sie gelernt haben, aber im Geldbeutel sind nur 15 Euro und dann hat man schon das Problem. Und da glaube ich eben, wir müssen vielleicht Bildung einfach breiter denken. Für mich ist klar, diese Bildungsdimension gibt es und da wir doch eine gewisse Akzeptanz haben, dass das ein ganz komplexes Gebilde ist, diese Nachhaltigkeit mit diesen 17 Zielen, könnte das sogar ein Schritt nach vorne gewesen sein.
Ich glaube, die Schwierigkeit liegt vor allem tatsächlich auch da wieder in der Umsetzung und im Befüllen mit Leben, wie es so schön heißt, wenn man sagt, man muss die Dinge dann tatsächlich in irgendeiner Form greifbarer machen,
ja,
und anwenden und umsetzen.
Ja, ja, genau, genau.
Was mir oft auffällt in diesem Zusammenhang, und ich glaube, das passt ganz gut dazu, ist, dass für mein Dafürhalten im gesellschaftlichen Diskurs die Rolle der Wissenschaft irgendwie einen sehr, sehr interessanten Wandel durchgemacht hat, gerade die letzten Jahre. Und mir kommt oft vor, dass es sehr schwierig geworden ist, teilweise für die Wissenschaft die Füße mehr oder weniger auf den Boden zu bringen und einen engeren, auch nachhaltigeren Diskurs mit der Gesellschaft über diese Zukunftsthemen und Zukunftsfragen zu führen. Und es scheint oft so, sicher auch medial befeuert, dass da eigentlich zwei Pole entstanden sind, aus welchem Grund auch immer.
Also ich finde die Beobachtung von Ihnen finde ich absolut korrekt. Ich nehme das auch wahr. Ich glaube, die Fridays for Future-Bewegung hat auch ein bisschen befördert, dass es mehr zum Thema wird. Ist ja ganz spannend, wie sich jetzt plötzlich Wissenschaftler, das finde ich ein super Bild, das sie gebraucht haben. Also man hat fast das Gefühl, dass sich viele jetzt eher bemühen, die Füße wirklich wieder auf den Boden zu kriegen. Und das finde ich eigentlich eine super Entwicklung, weil man ja im letzten Jahr habe ich ein Statement von Schnellenhuber, der war, glaube ich, am Potsdam-Institut für Klimaforschung gelesen. Der hat eigentlich gesagt, weil wir das nicht gut hingekriegt haben, dieses Brückenbauen haben wir 30 Jahre verloren in der Klimadiskussion. Und er sagt, wir waren wie zu ängstlich, weil wir dachten, die können eigentlich gar nicht umgehen mit dem, was wir eigentlich sagen. Das dürfen wir denen gar nicht sagen, weil das können die gar nicht verstehen. Also wir sagen ja, Absenkungspfad im Idealfall bis 2040 100%. Das heißt 100% weniger von allem. Das sehe ich vor allem als Problem, diese Spannung, dass man das, was man als Wissenschaftler eigentlich kommunizieren müsste, wenn man ehrlich ist mit dem, was man an Resultaten auf dem Tisch hat und dem, was man das Gefühl hat, was man der Gesellschaft zumuten kann oder was sozusagen politisch verkaufbar ist. Und das ist eine schwierige Auseinandersetzung. Und da glaube ich aber, da könnte wirklich diese Friday for Future Bewegung helfen, dass wir da ehrlicher werden. Und dass wir da einen aufklärerischen Blick entwickeln und sagen, okay, gut, ich weiß ja noch nicht, ob das stimmt, aber ich lasse mich mal verunsichern. Und das könnte der Bildung zugutekommen. Ja, weil in Bildung, denke ich, muss es ja genau darum gehen, dass man sich diese poppersche Wahrnehmung von Wissenschaft, also Wissenschaft ist immer die Bereitschaft, sich falsifizieren zu lassen. In der Bildung muss man diese Haltung kultivieren, immer und immer wieder genau hinzuschauen.
In Österreich wird in der Regel über PISA-Ergebnisse, über Lehrerinnengehälter gesprochen, wenn es um Bildung geht. Wie kann man da eigentlich die Bildung für nachhaltige Entwicklung zurück in die Öffentlichkeit bringen?
Eine super schwierige Frage. Also mittlerweile tendiere ich dazu, die Antwort wäre eigentlich ein abgewandeltes Finnland. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir haben in unseren Gesellschaften ein Statusproblem von Bildung. Ich habe jahrelang in Großbritannien unterrichtet und ich bin jetzt seit Jahren in der Schweiz tätig, kenne das System sehr gut. Und ich muss sagen, mich erschreckt immer wieder, dass es immer noch, also in Großbritannien ganz extrem, in Großbritannien werden diejenigen Personen Lehrer, die als Fachwissenschaftler versagen. Und das ist das Schlimmste überhaupt. In Finnland behaupten sie jedenfalls genau umgekehrt. In Finnland, weil der Status der Lehrperson derart hoch ist und auch entsprechend die Gehälter und die Karrierechancen und so weiter, sagen sie, ich habe das nie überprüft, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde es toll als Leitstern, die Besten des Fachs wollen Lehrpersonen werden. Also diejenigen, die sozusagen mit Haut und Seele Mathematiker sind, wollen Mathematik in der Grundschule unterrichten. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Und sozusagen wie die Erkenntnis, dass Bildung für solche Herausforderungen, die uns ins Haus stehen, das wichtigste Gut überhaupt ist. Also wirklich die Fähigkeit, mit diesen Dingen umzugehen und sich fit machen zu können, dass man Lösungen generieren kann. Wenn das in der Gesellschaft klar würde, dass es diese Wertigkeit braucht, dann hätte ich keine Bedenken mehr für Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jucker.
Vielen herzlichen Dank.
Das war unser Interview mit Rolf Jucker. Aufgenommen haben wir es im Oktober auf der Veranstaltung Forum Ernährung heute in Wien. Weitere Informationen zu diesem Interview sowie alle Links finden sich auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at/podcast. Die Musik für diese Folge stammt von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Den Podcast Bildungswellen kann man über alle gängigen Plattformen abonnieren. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen können Sie an podcast@umweltbildung.at senden. Die nächste Folge erscheint am 27. März. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.